Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol der Heilbeerkugel, der gärende Heilbeerkugel.
Willkommen zur Dezember-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich bin Holger Klein, Weine trinken und über dies und das plaudern, meistens über Wein. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an?
Wir fangen an, das kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt drauf an. Wir haben ja diesmal, also zum ersten Mal irgendwie zwei Pakete, also eins mit Bourgeois Diaz Champagne BDB, also Bourgeois Diaz Blanc. Mhm. Und dann haben welche Bourgeois Diaz Trois Cépage Collection bestellt.
Pourquoi haben sie das gemacht?
Pourquoi? Parce que
l'électrophone de Marche pas.
Trop de Champagne. Okay. Nein, es gab nicht genügend, dass alle bekommen hätten. Okay. Und deswegen, also was den Champagner angeht.
Ist darum ja müssen wir armen Säue heute Abend zwei Flaschen Schaumwein
trinken.
Deswegen
müssen wir leider zwei Champagner probieren. Ja, das ist,
okay, Blitzumfrage im Chat. Wir fragen Blitzumfrage im Chat. Was habt ihr offen? Dann fangen wir damit an. Einmal BDB.
Na, komm, ich würde aber grundsätzlich mit BDB anfangen.
Wir fangen mit BDB an. Der Chat ist auch dieser Meinung.
Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen straighter, also okay. Ist ja Blanc de Blanc, sprich 100% Chardonnay. Chardonnay ist ja immer so ein bisschen, hat immer so ein bisschen mehr Druck, ist so ein bisschen mineralischer, wie man heutzutage neudeutsch sagt, halt straight.
Die Genugtuung gönne ich euch übrigens nicht, die Flasche jetzt live aufzumachen, die ist schon offen.
Habe ich auch schon gemacht, das machen wir ja seitdem wir Cremant von der Oma Mosel hatten und keine Lust haben, den Computer genau unter Wasser zu setzen.
Du hattest ja keine Lust zu, ich habe das ja ausprobiert, ob man das machen kann.
Du hast es ausprobiert, ich habe da keine Lust zu.
B heißt der, so.
Ja. Genau, das ist jetzt ein Non-Vintage, also da steht kein Jahrgang drauf, Nature, Blanc de Blanc, Le Temple heißt der, also der Tempel, das ist irgendwie die... Parzelle, von der Chardonnay stammt. Ich glaube, das ist so insgesamt so wahrscheinlich so 2018, 2019er im Wesentlichen an Rebmaterial und dann 2024 gab es das Dégorgement, also ne, wo der Wein sozusagen von der Hefe genommen wurde, wo der dann.
Die Hefe vom Wein genommen wurde, meinst du?
Ja, eigentlich wurde die Hefe vom Wein genommen. Also die Flasche wandert dann in sogenannten Europaletten, es sei denn, sie wird noch von Hand degorgiert, dann kommt sie in diese alten Holzständer. Und da, wenn man das kann und wenn man das noch in kleinen Chargen macht, also bei diesem Wein gibt es 2864 Flaschen, glaube ich. Das ist schon ein bisschen viel. Also das sind dann so spezielle Metallständer, wo diese Flaschen reinkommen. Und irgendjemand hat sowas erfunden, dass diese Dinger dann so gedreht werden, dass diese Hefe ganz langsam in den Flaschenhals wandert und dann sozusagen hinter dem Kronkorken bleibt. Also normalerweise ist es dann Kronkorken.
Solange ist es noch Petnat, ne? Übrigens. Das wissen die wenigsten.
Ja, genau. Solange ist es quasi Petnat. Ja.
Ist es wirklich so lange? Ja, tatsächlich.
Stimmt auch nicht.
Petnat ist doch eine einfache Flaschengärung, oder nicht?
Ja, einfache. Aber hier haben wir ja schon eine zweifache gehabt.
Moment, wenn er degorgiert wird, ist schon zweifach vergoren?
Klar, in der Flasche wird das ist dann fertig, ne?
Okay. Ich dachte, da käme dann nochmal so ein, weil die dann ja dann teilweise dann auch nochmal ein bisschen was an Zucker drauf tun.
Oder an Zucker nicht? Schon, aber da ist keine Hefe mehr drin.
Okay.
Also, ein Petillon oder Petnat, der wird im Prinzip gärend auf die Flasche gefüllt.
Ja.
Da ist dann noch Süße mit drin, also Zucker mit drin, also natürlicher Zucker und Hefe mit drin, also die natürliche Hefe oder man tut ein bisschen was dazu, macht die Flasche zu und dann gärt er weiter auf der Flasche.
Ja.
Bei diesem Champagner und bei Champagner generell und bei den Sekten und Cavas und so weiter, die so heißen, Cremongen dieser Welt, da ist der Grundwein schon durchgegoren. Der hat im Prinzip quasi 0% Restzucker. Und der kommt dann mit einer zusätzlichen also mit einer zusätzlichen Gabe von Hefe und Zucker auf die Flasche.
Damit er nochmal gären kann?
Damit er nochmal gären okay. kann. Und dann bleibt er da ein paar Jahre liegen, unter Verschluss. Mhm. Und dann kommt er in diese Ständer, also entweder in diese Holzständer von Hand gerüttelt oder eben in diese Europaletten. Und dann wird so ganz langsam diese abgestorbene Hefe in den Flaschenhals gerüttelt. Mhm. Und wir haben das ja mal bei Lassagne gesehen, der macht das dann von Hand, dass dieser sozusagen dieser Pfropfen mit Hefe raus, also über den Druck, der ja in der Flasche ist, eben rausgedrückt wird und dann wird schnell sozusagen die Flasche wieder aufgenommen. Man macht das meistens auch unter Wasser und dann wird halt das, was fehlt, wieder nachgefüllt aus einer anderen Flasche.
Wie macht man das denn unter Wasser?
Unter Wasser genau.
Sickert doch direkt rein. Also.
Nee. Also man macht dieses Plöppen, also damit es nicht so spritzt einfach.
Ach so.
Ne? Der Emmanuel Lassagne, der hatte ja zum Beispiel so eine eigene Hülle sozusagen, wo dieser Öffner drin war, dann spritzt es halt in diese Hülle rein. Ansonsten kann man das unter Wasser machen. Man kann es auch einfach so machen, aber dann gibt es halt einen Regen, schon kleinen Champagnerregen.
Ne? Ja, dann sieht es halt auch so aus wie bei mir im Wohnzimmer damals. Ja.
Ja, genau. Und dann wird es aufgefüllt, entweder einfach nur mit demselben Champagner oder eben mit einer Mischung mit dieser sogenannten Versanddosage, also mit Zucker in irgendeiner Form.
Versanddosage klingt auch schön.
Verschiedene Möglichkeiten, wie man sozusagen eine gewisse Süße reinbringt. Hier nicht.
Enthält 0,0
Dosage, ne?
Enthält eine Zuckerart, ist das.
Ja, genau. Ja. Also hier ist nichts dazugefügt worden an Zucker. Das heißt, da ist einfach nur dieser Champagner wieder reingekommen und es hat 0 Dosage, also es ist durchgegoren. Mhm. Ne? Bei beiden übrigens, ne? Dass das Weingut insgesamt macht, sozusagen Champagner mit 0 Dosage, das ist dann Brut Nature, ne? Mhm. Und dieses Champagner-Weingut Bourgeois Diaz, ich war witzigerweise, also es kommt aus dem Vallée de la Marne, das ist einer der vier großen Teilbereiche der Champagne. Man spricht ja gerne von der Champagne sozusagen so ein bisschen als eine Region, aus der halt Champagner kommt, der immer von der Kreide stammt. So, ja. Ne? Das ist aber nicht so. Ne? Es gibt, also ich sag mal, es gibt vier grobe Unterregionen und ich sag mal so 23, 25 verschiedene Bodentypen. Mhm. So. Und ein paar davon sind halt mit Kreide und andere sind halt komplett ohne Kreide, die haben dann nur Kalk. Und hier im Vallée de la Marne ist auch mehr so Kalkmergel und wenig Kreide tatsächlich. Und das ist so am äußeren Rand vom Vallée de la Marne. Witzigerweise war ich im Oktober auch an diesem äußeren Rand, also 20 Kilometer von diesem Weingut entfernt.
Oh, das ist aber ein großes Gebiet. Also das zieht sich sehr lange, sehe ich gerade auf der Karte.
Ja. Genau. Also es gibt ja zwei Hauptstädte, wenn man so will. Reims ist die eigentliche Hauptstadt, da wo die schöne Kathedrale auch steht. Und dann gibt es Epernay, das ist so ein bisschen die heimliche Hauptstadt, wo die meisten großen, bekannten, berühmten Weingüter auch ihren Ursprung haben. Mhm. Und von Epernay aus geht eben dieses Vallée de la Marne, also das Tal des Flusses Marne, so Richtung. Also kommt sozusagen aus Richtung Westen. Genau. Und das war immer so ein bisschen, Vallée de la Marne war lange auch so ein bisschen so ein bisschen zweitklassig. Also am berühmtesten ist die Côte Blanc. Da ist wirklich die Kreide. Also ich sag mal 90% Kreide mit so ein bisschen Auflage obendrauf, so ein bisschen Tonlehm. Und die Montagne de Reims, zieht sich so von Reims bis Epernay. Da ist auch sehr viel Kreide, aber auch ein bisschen Kalk und so ein bisschen mitgemischt. Das Vallée de la Marne ist eben eher dadurch, dass es wenig Kreide hat und mehr Kalkmergel, war das immer so ein bisschen, und vor allen Dingen Pinot Meunier als Rebsorte. Mhm. Pinot Meunier war auch immer so ein bisschen das letzte Rad am Wagen sozusagen. Und dann gibt es halt ganz unten, also Richtung Bourgogne, gibt es dann noch tatsächlich so ein bisschen so das Stiefkind, das ist die Côte Bar. Das ist so dass der Teil von der Champagne, der teilweise sogar gar nicht dazugehört hat, weil man ihn abspalten wollte, weil er halt, ich sag mal so 100 Kilometer tatsächlich entfernt liegt vom Rest der Champagne. Dazwischen ist nichts an Weinbau.
Ist es das, wo wir auch hingefahren sind? Wir sind doch da mal zu irgendeinem sehr abgelegenen Ding auf einem Hügel gefahren.
Ja, genau. Das war Emmanuel Lassaigne, kurz vor Troyes. Mhm. Und dieser Bereich sozusagen, der hat mal eine Zeit lang nicht dazugehören sollen, was die anderen da oben gesagt haben. Dann gab es aber ordentlich Widerstand. Und also teilweise auch bewaffneten Widerstand. Und dann haben die da oben gesagt, ja, okay, dann gehört ihr halt wieder dazu. Aber der Unterschied ist tatsächlich, dass oben gibt es Premier Cru und Grand Cru Orte, wo die Traubenpreise natürlich dann höher sind, weil steht ja Premier Cru oder Grand Cru drauf. Und die da unten haben das überhaupt nicht. Also keiner dieser Orte unten an der Côte d'Or hat einen Premier Cru oder Grand Cru Status. Deswegen war das lange Zeit immer so ein bisschen eben wirklich zweitklassig. Und da haben dann die Genossenschaften vor allen Dingen die Trauben für vergleichsweise kleines Geld abgegriffen. Das hat sich alles so ein bisschen geändert zum Glück. Dank solcher Weingüter wie jetzt wie Bourgeois Diaz, die einfach auch da unten eine gute Arbeit gemacht haben, auch wenn die jetzt eben, wie gesagt, im Vallée de la Marne sind. Aber das hat sich tatsächlich mit diesen, ich sag mal, unabhängigen kleinen Weingütern, die so seit 20 Jahren etwa sich auch so ein bisschen verselbstständigt haben, weil die haben früher immer alle ihre Trauben an große Häuser oder Genossenschaften abgeliefert.
Ah, okay. Ne?
Ja, und dann kamen irgendwann so die ersten, die gesagt haben, nee, haben wir keinen Bock mehr drauf, obwohl die gute Preise bekommen haben oder auch heutzutage bekommen. Also davon kann man schon gut leben, aber die wollten halt dann auch ihre eigenen Sachen machen, zumal diejenigen, die dann gesagt haben, komm, wir würden ganz gerne auch biologisch oder hier auch biodynamisch arbeiten und wir kriegen jetzt bei den großen Erzeugern dafür nicht unbedingt mehr Geld. Wir würden das ganz gerne selber machen. Und Jérôme und Charlotte Bourgeois hier, die beiden von Bourgeois Duyers, die haben sich eben auch dafür entschieden. Die Eltern haben eben noch an die Genossenschaft abgeliefert. Und die haben jetzt gesagt, oder der Vater tatsächlich von Jérôme hat dann 2001 auch schon gesagt, komm, ich würde das schon ganz gerne selber machen. Mhm. Und dieser äußere Bereich vom Vallée de la Marne, das ist so ein Bereich, in dem es eben vor allen Dingen Pinot Meunier gibt. In Deutschland Schwarzriesling oder Müllerrebe genannt. Ja.
Ich bleibe bei Müllerrebe, das klingt schön, schön erbärmlich.
Ja, und es ist genauso wie Meunier, weil Meunier heißt ja Müller auf Französisch. Ne? Und das liegt so ein bisschen daran, dass die tatsächlich die Blätter der Rebe, wenn die reif werden, sozusagen aussehen, als wären sie mit Mehl bestäubt. Also die kriegen so einen weißen Staub auf die Blätter. Also die entwickeln den natürlich selber. Und deswegen heißen die sozusagen in beiden Ländern quasi Müllerrebe oder Müller-Pinot. Ist auch eine Abwandlung vom Pinot Noir. Der Pinot Noir ist sehr mutationsfreudig und hat halt unterschiedlichste Nachkommen sozusagen selber gezeugt und Meunier ist einer und man hat bis vor 20 Jahren gesagt, Meunier ist zwar die drittwichtigste Rebsorte in der Champagne, aber eigentlich keine, mit der man eigenständige Weine macht. Das hat sich mittlerweile auch geändert, also es gibt ein paar sehr gute Winzer, die eben 100% Meunier machen und damit hat sich so dieses ganze Vallée de la Marne eben auch aufgewertet. Ne? Also wir haben ja vor 2 Wochen zum Beispiel von Benoît Talon was getrunken. Der macht eben auch einen reinsortigen Meunier, ne? Was es eben vor 20 Jahren auch noch nicht gab.
Okay.
Aber jetzt sind wir bei Chardonnay und eben nicht so sozusagen aus der typischen Region, also jetzt nicht aus der Côte Blanc, wo der Chardonnay eben typischerweise auf Kreide steht, sondern eben aus diesem Vallée de la Marne mit Kalkböden. Und
Oh, wie riecht er denn? Wie riechst du denn? Guck mal, was der Chat sagt. Was sagt denn der Chat? Super Perlage? Muss ich mal gucken. Echt schön fein.
Ja.
Och. Ja, ich tue mich heute schwer mit Geschmack, merke ich. Also mit Geschmack-Geruchszuordnungen.
Okay. Also ich finde, es ist sehr so helltönig. Also,
ja.
Ja.
Mehr Frucht als Stein.
Mehr Frucht als Stein, aber schon Stein ja. Und so, aber schon Frucht, würde ich sagen, so in Richtung noch so ein bisschen grün, aber tendenziell
grün-gelb.
Grün-gelb, ne?
Grüner gelber Apfel.
Apfel, bisschen, genau, keine gelbe Birne, sondern eher grüne Birne, so ein bisschen Zitrus mit dabei. Mhm. Ja, aber auch eher reife Zitrus, wenig Zeste, eher so Saft. Mhm. Ja, bisschen Gestein, bisschen Kräuter.
Der schön, ist mir, also, der ist mir fast ein bisschen fruchtig. Interessant. Habe ich okay. Selten bei Champagner, dass ich denke, viel Obst.
Mhm. Okay, finde ich jetzt tatsächlich nicht so fruchtig. Ich finde ja, dass er eher so ein bisschen kräutrig. Eher zitrisch, so ein bisschen was von tatsächlich von Sauerteig hat, also die Säure und so ein bisschen helles Weizenmehl, also vergoren sozusagen so ein bisschen. Ich mag sehr das die Perlage.
Ich will mich auch überhaupt nicht beschweren, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass ich habe irgendwie ich habe mit weniger Obst gerechnet.
Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, eher diese die Region, also Vallée de la Marne, anderer Boden als diese Kreide. Ne? Also wenn du eine Reidekreide hast, dann ist es eigentlich, wenn der noch jünger ist, im Wesentlichen so richtig zitrisch und hat so richtig Druck. Ja. Und ich glaube, dass dieser Kalkmergel tatsächlich so ein bisschen mehr Volumen, ein bisschen mehr Opulenz und damit auch so ein bisschen mehr eine reife Frucht mit rein. Mhm. Ja.
So, und jetzt die andere Hälfte der Pakete. BD3CC. Der heißt wie so ein Amateurfunker. Mhm. BD3CC.
QRX. Genau, also klar, ne? BD für Bourgeois Dias. Und dann 3CC für Trois Cépages Collection. Es gibt nämlich auch ein 3C. Also der hat auch diese drei Rebsorten, aber ist dann sozusagen nicht die Kollektion. Die Kollektion oder Komposition, die hat eben dann eben auch einen Jahrgang. Also das hier ist ja ein 2017er Jahrgang. Steht auch vorne ganz klein drauf. Vantage 2017. Und Trois Cépages sind halt die drei klassischen Rebsorten der Champagner. Also wir haben hier 35%, glaube ich, Chardonnay, genau, 35% Pinot Meunier und 30% Pinot Noir.
Ich hätte es lustig gefunden, wenn du jetzt wieder 35% gesagt hättest, aber hast du nicht. Ja,
schade. Nee, ich habe es ja abgelesen.
Ja, gut,
beim Ablesen ist es dann einfach, keinen Fehler zu machen. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich, was wirklich selten passiert, aber ich habe irgendwie um 12 angefangen zu trinken heute.
Ja, du bist besoffen in die Sendung gekommen, ich merke das schon.
Ja, merkst du schon?
Okay. Weiß ich nicht, vielleicht merke ich auch nicht, aber ich weiß ja, dass
du... es geht. Also ich habe mich ja ein bisschen erholt, so zwischen 6 und 30:30. So.
Genau, es ist halt auch egal, weil nach dem dritten Glas ist es halt auch egal jetzt heute. Also während der Sendung ist halt auch irgendwann... Mhm. Ne? Früher war ich ja dann immer der, warum solltest nicht du auch mal?
Ja, eben. Ja, ich gebe das auch gerne zu. Das war auch ein netter Nachmittag irgendwie. Und wir haben sozusagen eine kleine Weihnachtsfeier gemacht mit Mittagessen, was so ein bisschen ausgeartet ist bis 18 Uhr.
Ja, stimmt.
Und wir hatten jetzt den zweiten Bourgeois Dias, den habe ich einfach mal mitgenommen. Ich dachte, dann können wir auch noch ein Stück Champagner trinken. Und das ist tatsächlich ein ganz anderer, also nicht ganz anderer Champagner, aber von der Idee her schon anders. Also das ist schon so, dass die ihre Champagner alle ausbauen im Holz. Also früher hat man Champagner typischerweise immer temperaturkontrolliert im Edelstahl ausgebaut. Mhm. Und ich sag mal mit, also die großen Häuser machen das im Wesentlichen bis heute und es gibt so ein paar Winzer, die das auch machen, aber es gibt schon einige Winzer auch und auch, ich sag mal Sektwinzer jetzt so wie Nico Brandner bei Griesel oder so, die bauen halt betont ihre Grundweine im Holz aus, das heißt, die geben denen so eine gewisse Oxidation mit auf den Weg. Und das riecht man hier auch, finde ich, ja, also oder schmeckt man auch, dass der so eine gewisse, also das, was wir vorhin an grünem bis leicht gelbem Apfel hatten, wird ja hier tendenziell eher zu einem Kellerapfel oder Mostapfel. Ne? Also du hast eine ganz andere Frucht dabei. Ich meine, es sind ja auch drei Rebsorten mit dabei. Aber
ganz andere, also viel, viel intensivere Frucht. Ich schäme mich ja fast zu sagen, dass der andere Frucht hatte. Das ist ja fast ausschließlich Frucht.
Das viel Frucht ist viel mehr auch so Hefeteig, tatsächlich auch so ein bisschen briochig oder toastig, ne?
Ja.
Genau, das ist also, es hat mehr Volumen, ist breiter am Gaumen, hat aber trotzdem eben, und das mag ich schon sehr auch, einfach hat trotzdem Frische und Druck und so ein bisschen so. Ja, wie soll man sagen, so ein bisschen hedonistischer Champagner, während der andere eben also mehr Druck und straighter ist, ist der halt.
Das ist extrem üppiges Zeug, ist das.
Ja, üppig.
Ja, ist wirklich üppig. Also der andere ist dagegen ja Rasiermesser scharf. Also das ist schon.
Genau.
Wie komme ich darauf, dass der andere viel Frucht hat? Bin ich bescheuert? Wahrscheinlich bin ich bescheuert, das
kann sein. Nein, ist nur ein Vergleich, ne? Also. Wenn du jetzt einen vergleichsweise jungen, reinen Chardonnay von der Côte Blanc hast, dann ist der tatsächlich so ein bisschen zitrischer und hat weniger Frucht als dieser jetzt, aber im Vergleich zu dem anderen ist es dann halt relativ, ne?
Ja, aber ich überlege gerade, ist jetzt schwierig, ne? Du hast diese beiden Flaschen zu Hause, du kriegst Besuch. Mhm. Mit welcher fängst du an?
Also wenn du anfängst, würde ich sagen, mit dem Blanc de Blanc.
Echt?
Ja, ich finde schon.
Aber ist das nicht überraschender, wenn du danach so einen sehr, sehr straighten kriegst, also nach diesem üppigen BD13C?
Ist überraschender, ist nur die Frage, ob die Leute dann...
Die überrascht werden wollen.
Ja, überrascht werden wollen und damit klarkommen, ne? Oder ob die das dann irgendwie so als so ein bisschen mager empfinden dann so.
Ach so, jetzt hat er den billigen rausgeholt, weil wir alle schon angetütert sind, so, ne?
Ja, genau.
Tatsächlich finde ich den BDB dann so im Vergleich gefälliger.
Magst du lieber?
Okay. Der will nicht so viel von mir.
Ja, okay. Ich mag tatsächlich, ich glaube, der BDB ist auch, war auch schneller weg und ausverkauft.
Dann war er billiger. Alex.
Nee, die waren gleich teuer. Die Pakete waren, glaube ich, gleich teuer. Ich mag tatsächlich diesen Trois-Cépages lieber. Obwohl ich auch durchaus ein Fan vom Blanc de Blanc bin, aber ich mag auch tatsächlich, also ich bin ja mittlerweile, also ich habe lange Zeit auch gerne diese Brut Nature, also diese knochentrockene Champagner getrunken. Mhm. Ich bin aber mittlerweile irgendwie so mit gesetztem Alter so wieder so ein bisschen dahin zurückgekehrt, dass die gerne auch mal so 3-4 Gramm Restzucker haben können. Das hat er ja jetzt auch nicht. Könnte er aber haben, finde ich, weil es halt so eine Reife hat.
Ja.
Und ich mag schon so mittlerweile wieder Reife im Sekt schon ganz gerne.
Das heißt, bald trinkt er dann Likör.
Ja, bald, genau. Ich gehe dann irgendwann zur Spätlese über und dann Likör.
Und dann kommst du in meine Welt. Komm doch in meine Welt. Komm doch zu den Süßweinen.
Oder in die Welt unserer Eltern.
Das war eher so.
Nee, aber es ist halt.
Sagen wir mal so: Als ich letztes Jahr das Haus meiner Eltern geräumt habe ich nicht wenige Flaschen gefunden von einer Firma Pirot.
Oh ja.
Das heißt, der Scheiß muss da seit den 1980ern im Keller gelegen haben. Ich habe es nicht aufgemacht. Ich habe gedacht: Nee, komm, weg.
Naja, aber Pirot gibt es ja immer noch.
Echt? Also das waren die damals mit dem Glykol, ne? Also das waren die damals mit dem Frostschutzmittel im Weinskandal. Ich weiß gar nicht, wie viel die da, aber ja, die haben es hauptsächlich vertrieben, zumindest an meine Eltern. Also die hatten ja damals diese, ja, original verkorkt von Paluber und Söhne Vertreter unterwegs. Genau, alles ganz furchtbar. Gibt es das eigentlich heute noch, dass so Weinvertreter nach Hause kommen und den Leuten dann irgendwie den billigen Kram aufquatschen?
Ich glaube, das mit den Vertretern hat sich irgendwie erledigt, oder? Oh, also, was es noch gibt, gibt es so Anbieter, vielleicht gehört Pierrot auch dazu, so Anbieter, die einem halt dann so große Probepakete nach Hause schicken für einen extrem geringen Preis, ne, wo man dann nachbestellen kann.
Das ja, ist immer, immer die Flyer von im Amazon-Paket. Zumindest früher waren die da immer.
Ja, drin, ja, ja.
Wo ich dann auch mal allen gesagt habe, bestell
das nicht. Das war ja dann meistens irgendwas von Havesco.
Ja, genau. Und ich habe immer gesagt, bestell das nicht, sonst haben sie deine Adresse, die lassen dich nie mehr in Ruhe.
Ja, genau. Das ist dann, genau. Dann kriegst du halt irgendwie alle paar Wochen oder alle paar Tage, besser gesagt, kriegst du halt irgendwie. Ja, aber Pierrot, also wenn du auf pierrot.de gehst, dann gibt's Pierrot noch, ne? Und dann gibt's aber witzigerweise, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, es gibt auch eine Christine Pierrot. Ich glaube, die kommt auch aus diesem, so grob gesagt, aus dieser Familie. Die macht aber Naturwein tatsächlich. Unter dem Namen Piri Naturell. Macht die tatsächlich sehr schöne Naturweine, also exakt das Gegenteil von dem für Pierrot, für das Pierrot irgendwie immer gestanden hat.
Ja. Ja. Ist auch krass, oder? Das also wie man sich auch über Jahrzehnte nachhaltig den Ruf versauen kann mit so einer Aktion. Mhm. Das ist wirklich krass. So ein bisschen wie beim Stern mit den Hitler-Tagebüchern. Das war auch Anfang der 80er war das, vergisst man gerne.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja. Was anfangen? Eventuell lüge ich jetzt auch gerade, aber es war in den 1980er Jahren. Und davon hat sich der Stern bis heute nicht wirklich erholt.
Nee. Also ich mag das sehr gerne. Ich mag beides, aber ich finde überhaupt dieses Weingut oder Champagner-Weingut wirklich, wirklich gut. Ja. Da hat der Alex auch wirklich was Schönes aufgetan. Die haben ja vor ein paar Jahren haben die dann sozusagen ein bisschen umgestellt auf diese ein bisschen kryptische
Typenbezeichnung.
Genau. Und das so ein modernerer Etiketten.
Ja.
Vorher war das auch eher so ein bisschen so Natural Style. Aber doch, gefällt mir.
Machen wir mit dem guten Wein weiter oder mit dem roten?
Mit dem guten.
Ja, das ist schön. Wie heißt denn? Wenkt Neuf. Okay, 29. Genau. 29. Das war ein Chenin Blanc, ne?
Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, warum er Vin Neuf heißt, genau.
Département 29? Nee.
No.
Nee, dann weiß ich es nicht.
Okay. Die Reben sind 1929 gepflanzt worden.
Alte Reben.
Ja. Genau. Und guck mal, von wem das ist. Also von welchem Weingut.
Bertin de Latte. De Latte. Da waren wir doch mal. Exakt. Waren wir da nicht mal?
Deswegen wollte ich das noch mal
sagt mir doch irgendwas.
Weil da waren wir schon mal.
Ja.
Genau. Bertin de Latte. Damals damals waren die noch ziemlich frisch am Markt. Es gab den Popsack.
Ja, der Typ war das. Ja, okay.
Genau, der Popsack sah ja so ein bisschen von der Optik aus wie aus dem Microsoft Clipart damals, das Etikett. Ja,
das gab es Le Chalet. Das war ja sowieso total irgendwie, das war ja dann auch, wir standen da ja so ein bisschen verloren rum, auch auf seinem Hof und so. Das war alles sehr, ja, und dann kam der auch noch mit diesen Flaschen, genau.
Genau, das war noch so sehr hemdsärmelig. Ja, genau. Die hatten sich da ja so ein Holzhaus hingebaut.
Ja.
Und die hatten teilweise die Weine auch noch in so einem, wie heißen diese Kunststofftanks da, diese Fiberglas-Tanks ausgebaut. Also die hatten, das war wirklich noch so schön hemdsärmelig, junge Winzer, die aber immerhin tatsächlich bei einem so der Top-Bio-Dünn-Winzer gearbeitet hatten, nämlich Marc Angeli, das ist so eine der ja, großen, sag mal, Vorreiter für Naturwein an der Loire. Da hatten die gearbeitet. Und dann haben die 2008 ihren ersten Weinberg irgendwie gekauft, so 3 Hektar. Das war der Echali, das war genau dieser Weinberg an dem Holzhaus.
Mhm.
Und so ein bisschen später, glaube ich, damals gab es den noch nicht, aber kurze Zeit später gab es ihn dann, haben die dann diesen Verneuf übernehmen können oder kleine Parzelle vom.
Ja, das war eine witzige Sache damals, das mit dem Popsack, weil das ist, Etikett sah scheiße aus. Irgendwie war das alles so, das hat sich alles so angefühlt, als wäre das ein Fake-Weingut, so ein bisschen. Und dann erzählt er, ja, in Paris reißen die mir den Scheiß aus den Händen. Ich weiß auch nicht, warum.
Genau, also wir waren ja zuerst bei Moss und dann sind wir da noch hin, ne? Ja. Genau, mit Alex zusammen. Das war wirklich alles noch ganz hemdsärmlich. Und das ist irgendwie in Rabelais-sur-Layon, also sozusagen im Bereich Anjou, unweit von Angers. Und Rabelais-sur-Layon war über Jahrhunderte hinweg berühmt für Süßweine. Mhm. Nur das Problem ist ja, dass kaum noch jemand Süßweine kauft. Deswegen haben sich die Winzer dort eben zunehmend auf trockenen Ausbau von Chenin Blanc irgendwie spezialisiert und die halt auch, ne? Ja.
Das ist doch
ja, schön. Ja, sowohl als auch, ne? Also ich meine, auf der einen Seite ja, schön, schon schön, auch Süßweine zu trinken, aber tendenziell finde ich es schon ganz gut, wenn die eher trockene Weine machen, weil man das schon auch besser trinken kann, so, ne?
Also da, nö. Nee? Ich kann Süßwein besser trinken.
Okay.
Okay, also trinken wir trotzdem diesen trockenen. Ne?
Ja.
Tja, wonach riechst du denn? Da ist irgendein Kraut. Toast. Also getoasteter Toast. Getoasteter Toast. Irgendein Kraut. Wenn wir jetzt noch irgendwas Laktisches finden, sage ich, das ist ein Toast mit Bresso.
Ist gar nicht so abwegig, finde ich.
Ich trinke mal. Okay, der hat Druck. Hui. Ui. Was ist der, wie viel Umdrehung? 13 Umdrehungen.
Ist jetzt gar nicht so viel, aber. Also Chenin schafft das schon ganz gerne auch einfach eine Opulenz am Gaumen aufzubauen.
Jetzt hätte er 15, 16, ja.
Genau, als ja. Genau. Also
so genau, das Tiefe, macht er gerade, ja.
Ne? Ja.
Krass.
Ja, ja. Das ist schon ganz cool. Also ja. Das ist, ich mag das auch in der Rebsorte, weil. Also das wirkt am Anfang erstmal opulent. Und das Typische für Chenin Blanc ist, finde ich, dass der am Anfang auch gar nicht so säurebetont wird. Und je länger du den am Gaumen hast, desto
knackiger straighter
wird das. Ja. Ne? Genau, desto ja. knackiger wird er. Ja. Und das ist ganz typisch für diese Rebsorte.
Okay.
Witzigerweise. Ja. Das macht also Riesling oder Chardonnay nie.
Ja.
Die sind präsent und dann ist die Säure präsent und die ist relativ linear. Und bei Chenin ist es eigentlich immer so, dass du am Anfang denkst, wow, das ist, wow.
Genau, das hat so, oh nee, lass mal, lieber nicht, gib mir mal, ich nehme lieber ein Bier.
Genau, ist mir ein bisschen zu fett so.
Ja, genau.
Und dann wird das irgendwie, genau, dann findet sich das und dann wird das irgendwie straight zum Schluss am Gaumen.
Ja. Und das ist, also wenn es nur um diesen Aspekt geht, diese Opulenz, die in so einer Geradlinigkeit endet, das ist ja praktisch ein Paradebeispiel dafür.
Ja.
Also es ist ja wirklich, der macht das ja alles durch und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das ist echt cool.
Ja. Das stimmt. Und es ist auch so krass irgendwie in dieser, sozusagen in dieser Aromen, in dieser Aromenmischung ist ja tatsächlich nicht so einfach, finde ich, zu analysieren. Also du hast schon so ein bisschen dieses typische Apfelbirne-Quitte. Aber auch, finde ich, so grüne Sachen, so wie grüne Pflaumen oder so. Also sind schon auch so ein bisschen so grün-kräutrige Dinger drin.
Ich finde, in der Nase ist auch so ein bisschen ein Feuersteinchen. Also so ein.
Ja.
Mensch, wir machen gar keine Geräusche. Ich habe doch bei Alles in Butter gelernt, dass man ständig Geräusche machen muss.
Ja. Aber wir sind ja auch Profis.
Ich dachte, das wären die Kollegen von Alles in Butter auch. Und damit meine ich nicht den Goethe, weil der macht keine Geräusche. Der redet einfach nur lustig daher.
Ach so, ja.
Nein, es ist schon ein bisschen. Das ist also, ja, wenn man im Radio arbeitet, hat man irgendwann sehr schnell verinnerlicht bekommen.
Dass man ständig irgendwie.
Dass man ständig ein Klangbild. Also, dass es
definitiv keinen Leerlauf geben sollte.
Genau, du brauchst ein Klangbild. Darum muss immer alles Atmo haben. Darum haben dann diese ganzen Dudelspacken irgendwann angefangen, unter den Verkehrsbericht Musik zu machen, unters Wetter Musik zu machen. Es gibt sogar Sender, die haben unter Nachrichten ein Musikbett. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt, das ist unglaublich. Und dann wundern die sich, das hat sie nie mehr für voll genommen. Entschuldigung. Das hört sich jetzt an wie Nachtreten, aber es ist es gar kein Nachtreten. Mhm. Wo waren wir? Ah ja, wir waren beim Wein. Ah,
wir waren bei, genau, bei grünen Noten. Genau,
und den Atmos.
Ich meinte aber nicht, also grün ist ja immer, wird ja gerne als unreif
wahrgenommen. Ja,
nee.
Also nee.
Also, nicht, nee. Also eine grüne Pflaume wird halt nicht gelb, die ist halt grün, weil sie halt eine grüne Pflaume ist. Eine Limette wird ja auch nicht gelb.
Und es ist aber auch nochmal was anderes, ob du ein Obst hast, das unreif und deshalb grün ist, oder ob du einen Wein hast, der nach was Grünem auch, riecht und schmeckt, weil auch. Das heißt ja nicht, dass der Wein auch unreif ist. Also das ist ja nicht.
Nee, genau.
Das ist genau. so eine Übertragung, die darf man nicht machen.
Und hier finde ich das mit den grünen Noten auch wichtig, damit er eben nicht zu opulent wird. Ne? Er hat auch. Also etwas ganz, ganz leicht Grasiges, finde ich.
Ja. Und, Mann. Und auch diese, in dem Moment, wo er die Opulenz verliert und der Säuredruck nachkommt, willst du halt auch sofort die Flasche an den Hals setzen und aussaufen.
Also, ja, genau, weil der dann halt auch noch so ein bisschen Salz mit dabei hat. So und ja.
Ein opulenter Zechwein hat man auch selten. Mhm.
Mhm. Ja, schön.
Der ist echt, der überzeugt, ja. Mhm. Ist wirklich schön. Und jetzt kommt der schlechte Wein, ne? Der böse Wein.
Genau, also der hier nochmal, genau. Rabelais de Lyon, Genevieve de Latte und Nicolas Bertin. Ja, wir waren 2014 da, das ist jetzt auch schon, fuck, 11 Jahre her, das ist schon genau. Wahnsinn. So,
das ist, fuck, Jahre her ist das.
Das ist fuck, Jahre her, ja, genau.
Also, andererseits, hey, wir leben noch.
Ja.
Das ist eigentlich auch ganz geil, wir oder?
Wir erinnern uns auch noch dran.
Genau, so. Wir sind Mitte 50 und wir leben immer noch, wie cool eigentlich.
Genau, obwohl wir Wein getrunken haben. Und heutzutage und würde man ja sagen,
nicht zu
dass man tendenziell eigentlich schon tot sein müsste damit, weil Wein ist ja jetzt schon sehr böse geworden.
Habe ich das erzählt, als ich aus Köln weggezogen bin? Also ein Jahr, nachdem ich aus Köln weggezogen bin, war ich halt irgendwie in Köln und habe irgendwie aus der alten Clique Leute getroffen. Da war eine Frau dabei, die meinte wirklich, Holger, wie geht's? Ich dachte, du wärst tot. Das war halt in den 90ern, wo ich mir alles eingefahren, gezogen und geschmissen habe, was irgendwie ging. Ne?
Ja, insofern ist uns gibt es ja auch Leute aus der Zeit, die tatsächlich nicht mehr da sind.
Das ist, so gesehen haben wir Doppelschwein gehabt.
Also auch aus deinem, also mehr aus deinem als aus meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, glaube ich. Tatsächlich, ja. Ja.
Ach, das ist auch sentimental. Insofern, ich nehme jetzt mal den Rotwein, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen.
Ja, genau. Also es ist sozusagen, wir haben ja Weihnachtssendung und sind insofern irgendwie so ein bisschen die Menübegleitung.
Danach hätte ich nämlich jetzt auch noch fragen wollen. Die Schäumer, also der Schäumer, weil wir gehen mal davon aus, dass jeder nur ein Glas, eine Flasche hat, der ist Aperitif oder würdest du den schon zum Essen dazu nehmen?
Also wir hatten vorhin zu diesem BD3CC hatten wir so aufgeschnittene Iberico-Schinken.
Charcuterie.
Gereift. Mhm. Genau, Charcuterie.
Charcuterie. Das ist übrigens eines der bescheuertsten Wörter, das ich mir vorstellen kann, vor allen Dingen, wenn es Briten benutzen.
Charcuterie.
Also, dem Franzos verzeihe ich das. Aber wenn ich dann so, ne, es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht, ist auch in der Pandemie war das. Da hat dann irgendwann, wie heißt er denn? David Tennant, Schauspieler, der hat unter anderem Doctor Who gespielt.
Der hat
sich irgendwie eine ganze, die
ich
haben
mag
so,
den eigentlich gerne.
Der ist super, der Typ. Der hat mit seiner Frau irgendwie so eine, wir sind in unserem Haus eingesperrt, Webserie gemacht und die haben nur Scheiße gelabert die ganze Zeit.
Okay.
Und irgendwann ist der dann halt auf Charcuterie gekommen und hat nicht mehr aufgehört. Charcuterie. Das war, ja. Ich hab's gemocht.
Ja.
Nee, der Typ ist super. Also der ist wirklich super. Ich habe auch den Verdacht, dass das ein unfassbar netter Mensch sein könnte. Das
genau das würde ich. Genau das würde ich irgendwie ihm auch unterstellen, ohne ihn zu kennen.
Ja.
Ja. Wo habe ich den denn das letzte Mal gesehen?
Das gab so eine Preisverleihung für sein Lebenswerk.
Inside Man oder so. Ja.
Also der ist schon, ist auch in Interviews ist der nett. Also ist ein guter Typ.
Ja, ist ein guter Typ. Broadchurch hat er ja gemacht. Ja. Das war auch richtig gut.
Ja. Das konnte ich nur mit Untertiteln gucken.
Weil die so stark...
Schottisch, wegen des Schottischen. Genau. Ja. Habe ich gedacht, ich mache lieber Untertitel an, dann habe ich es leichter.
Nee, sehr gut.
Genau, Rotwein mit Rotwein.
Rotwein.
Lecker.
Genau. Aber wir waren noch bei Champagner und Essen. Champagner ja. Oder überhaupt Sekt, aber also Schaumwein, aber Champagner funktioniert halt einfach super mit Fett.
So. Ja.
Mit Fett, ja. Also ich habe ja jetzt, um mich irgendwie wieder ein bisschen zu erden, nach diesen 6 Stunden, habe ich mir eine Dose Pâté Basque aufgemacht von Anne Rose. Das gibt es bei Maître Philippe. Das ist einfach Blutwurst mit Piment Espelette.
Ah, ja.
Genau, mit so ein bisschen Fett obendrauf, zusammen mit Champagner. Da wird man dann auch wieder frischer. Aber insgesamt funktioniert Champagner, also alles, was Bubbles hat, funktioniert sehr gut mit Fett. Also alles, was irgendwie wirklich Pâté, Salami und so weiter. Ja, alles, was also Fleisch und Fett, aber auch Käse und Fett, geht super. Viel besser, als wenn du jetzt Champagner einfach nur so als Aperitif nimmst. Also das finde ich schon so in Stückchen
das Blutwurst,
gereicht.
Blutwursthäppchen ja. Dazu, das ist doch, ja.
Genau, das ist doch irgendwie total, das müsste doch eigentlich total en vogue sein.
Moment, welche nicht, hattest du gekauft?
Von ungesund. Maître Philippe, Anne Rose.
Anne Rose, also hier, Christian Parra.
Ja,
Pâté
Basque.
Okay.
Aus dem kleinen Döschen, einfach nur so ein bisschen Boudin Noir mit Piment d'Espelette.
Anne Rose, Pâté Basque ist mit Boudin Noir?
Ist es nicht?
Ich bin nicht sicher, also das würde mich, weil, aber eigentlich, also Pâté Basque ist eigentlich nicht mit Blutwurst. Sagen wir mal so rum. Darum bin ich gerade so irritiert, weil ich schon häufiger an dieser Pâté Basque vorbeigelaufen bin bei Maître Philippe und es wäre Blutwurst.
Also, es ist ein bisschen, also gut, dann ist es halt Schwein mit Schweineleber.
Ach, schade, aber ich dachte, du hättest eine geile Blutwurst gefunden. Ich wollte gerade die Blutwurst rauskitzeln, aber.
Okay. Nee, aber also von Anne Rose gibt es auf jeden Fall Blutwurst.
Das stimmt. Das, ja.
Ich dachte, hier wäre auch mit Blutwurst drin, aber es ist, glaube ich, eher Schweineleber.
Egal, ich tue es trotzdem in die Shownotes.
Genau. Ja.
Ich tue es trotzdem in die Shownotes und jetzt, eigentlich müsste Maître Philippe dafür irgendwie ein paar Dosen springen lassen. Ich rufe da mal an.
Ja. Verneuf dann, also Chenin Blanc, ich finde, das passt hervorragend. Vor allen Dingen, also mehr zu Flussfisch als zu atlantischem Fisch.
Wo
also
ist der so Unterschied zwischen Flussfisch und Ozeanfisch oder Meeresfisch?
Anderer Fettgehalt, ja, schon auch anderer Geschmack irgendwie. Also Hecht, Zander, Karpfen und so. Das hat schon einen anderen Fettgehalt. Passt irgendwie so tendenziell so ein bisschen besser zu Chenin, würde ich sagen.
Okay.
Ja. Geflügel geht auch ganz gut, aber ich finde so Flussfisch ist eigentlich ideal. Genau. Weißes Fleisch, ja.
Es steht immer auf diesen Zettelchen im Supermarkt, dass der Wein zu weißem Fleisch.
Ja, genau. Also ich meine, so allgemeine Weinbeschreibungen, die sind ja auch immer so. Ja. Passt super zu Geflügel und weißem Fleisch.
Gefunden. Anne Rose Boudin Noir.
Und?
Wie und?
Inhaltsstoffe?
Ist mir egal, es ist mit Blutwurst. Warte mal, Allergene und Zutaten, gucken wir mal. Schweinefleisch, Hals, Kopf, Zunge.
Okay.
Aus Frankreich. Okay. Ja. Blut, Lauch, Zwiebeln, das ist eigentlich eine schöne Liste. Blut, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie.
Also doch Blut, siehst du?
Nee, das in der Pâté Basque ist kein Blut. Die Pâté Basque ist eine Pâté Basque. Das ist einfach Schweinefleisch und Boudin Noir ist halt
mit Blut. Aber es gibt die Anne Rose Geschichten mit
sowohl als auch, genau.
Ja, sowohl als auch. Okay. Okay, Rotwein.
Nicht bestellen, Holger, nicht bestellen. Ja,
Mann. Kannst ja auch einfach vorbeifahren. Ich meine, der Laden
einfach ist das nicht.
Nee, das stimmt.
Der ist von mir aus ist der ein bisschen komisch zu erreichen. Aber ich habe ja wieder ein Moped seit ein paar Monaten und war tatsächlich schon bei Maître Philippe und habe festgestellt, dass der Laden also die haben ihre frische Theke, also Käse, Wurst.
Ist jetzt nicht zu verachten. Also
die ist alles andere.
BerlinerInnen, die zuhören, nicht zu verachten.
Das ist wirklich, wirklich hochkarätig.
Ja.
Na, und dann haben sie in einem hinteren Raum haben sie ja so ihre Sardinen- und Fischbüchsen-Ausstellung sozusagen. Das ist auch noch da, aber der Rest
auch
des Ladens.
Auch nicht zu verachten, aber den kannst du halt, das kriegst du dann auch online.
Ja. Der Rest des Ladens hat auf mich den Eindruck gemacht, als käme gar nicht mehr so viel Kundschaft, sondern als würden viel viel mehr Leute bestellen. Also es war so, irgendwie gab es meine Salzkaramell gab es nicht im Laden. Irgendwas gab es noch nicht, wo ich dachte, aha, guck an. Und der Laden sieht nicht mehr so aus. Kann natürlich auch sein, dass ich da reingekommen bin, als sie gerade eine riesige Lieferung hatten und da alles vollgestellt und auspacken mussten. Aber der Laden sah so aus, als würden sie sich viel stärker mittlerweile auf Versand konzentrieren. Fand ich interessant.
Ah, okay. Okay.
Aber Käse, vor allen Dingen die Käsetheke, Wurst auch okay, aber vor allen Dingen die Käsetheke ist, super, ist, ne? Der Kracher. Ja. Und ja. Die haben nicht viel, also die haben eine vergleichsweise kleine Auswahl Käse und trotzdem stehe ich jedes Mal da und bin komplett überfordert, was ich mir nehmen soll, weil alles geil. Ja. Ach, damit haben wir jetzt Werbung gemacht für einen Laden, der uns nicht dafür bezahlt, dass wir Werbung machen, aber wir das lieben,
aber wir haben ja schon häufig auch, genau, wir lieben ihn sehr, wir bestellen mehr oder weniger häufig und hatten ja auch schon verschiedene Sendungen mit portugiesischen Weinen mit denen.
Stimmt.
Ja.
Ja, dann dürfen wir das.
Ja. So. Also wir dürfen das ja sowieso.
Wir dürfen alles.
Wir sind, ja. Das Schöne ist ja, wir sind völlig unabhängig.
Wir sind sozusagen der Sascha Hehn des Internets.
Ja. Wir werden nicht bezahlt von den Weingütern oder Weinhändlern, von denen wir die Weine promoten. Das muss man ja, kann man ja auch nochmal sagen, weil normal ist das nicht. Also normal,
nee, stimmt.
Normal wäre, die tun uns irgendwas in die Tasche oder wir.
Also du und ich, seit Jahren bezahlen wir ja schon nichts für die Weine, die wir verkosten.
Ja, das stimmt.
Das heißt,
aber das hab ich dann auch irgendwann gesagt. Der Standard ist, ihr schickt uns einfach, also einmal nach Berlin, einmal nach Hamburg die Weine, weil jetzt bezahlen wir nicht, weil da gibt es schon eine genügend große Hörerschaft, die bestellt, sodass sich das für euch lohnt. Aber ich sag mal, jetzt in anderen Bereichen ist es völlig normal, dass man dafür dann auch noch Geld bekommt. Und das ist ja nicht unser Ding. Ja.
Das ist aber.
Ja, klar.
Ja, gut,
das ist ja Influencer-Business.
Ja, das ist ja Influencer-Scheiß. Ich bin zu naiv. Ich bin zu naiv für dieses Influencer-Tum, weil ich auch jedes Mal,
wenn ich. Aber bewusst auch. Ich will das auch gar nicht anders.
Och, du, wenn ich in der Lage wäre, 100.000 Follower auf Insta zu machen, nee, bin ich nicht, dazu bin ich nicht diszipliniert genug. Wenn ich in der Lage wäre, 100.000 Follower auf Instagram zu haben, würde ich natürlich versuchen damit, ich würde die alle verkaufen an die Werbeindustrie.
Ja, okay. Ja, aber du bist nicht der Typ dazu und ich auch nicht. Also deswegen sage ich nicht, dass die anderen, die das machen, irgendwie, also ich würde die nicht bashen. Das ist völlig okay. Also das ist halt ein Job und wir machen einen anderen Job und ich verdiene mein Geld mit was anderem und das ist völlig okay, ne? Aber
naja, viele von denen würde ich halt durchaus bashen, weil mein großes Problem ist, dass ich, also gefühlt, ich kenne natürlich nicht alle, ich sehe nicht alle, aber von allen Influencern, die mir bisher begegnet sind, sind gefühlt 90% totale Koffer. Ja. Und den gönne ich das alles nicht. Ich gönne denen die Kohle nicht.
Gut, das ist mir jetzt egal. Aber es gibt ein paar gute, also jetzt auch so im Weinbereich, so wie Tony Askitis oder so.
Okay, den folge ich allen nicht. Über die kann ich nicht sagen. Gut, ich meine so diese normalen Feldwald- und Wiesen-Influencer, die ständig irgendwie aus ihrem Privatleben irgendwelche Fake News. Nee,
also es gibt ja auch im Weinbereich, es gibt die Leute, die anfangen mit 250.000 Followern
und
keinen blassen Schimmer von irgendwas haben. Ja, und dann gibt es halt Leute wie jetzt der Toni, der irgendwie Restaurant hatte, der Sommelier ist und der das sozusagen von null aufgebaut hat und der einfach dann auch einen guten Job macht, ne, der Toni Askitis. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche, die man aber im Allgemeinen halt als Influencer zusammenfasst. Ich habe ja auch mal einen Preis bekommen als von der Vinum als Weinfluencer, als einer von 10 Top-Weinfluencern, der ich möglicherweise auch bin tatsächlich.
Aber du vermarktest
witzigerweise, also nach allgemeinen Marketingkriterien vermarkte ich das natürlich falsch, klar. Naja, ich habe ja zum Beispiel, also wenn du auf meinen Instagram-Account schaust, dann tauche ich als Typ, also mit meinem Gesicht, quasi nie auf.
Ja.
Weil ich da irgendwie nicht so richtig Bock drauf habe, mein Gesicht in die Kamera zu halten.
Ja, kenne ich,
so glaube ich auch nicht.
Ja, warum ja Radiogesichter.
Ja, genau. Und also das könnte ich natürlich ändern und dann könnte sich das auch alles nochmal anders entwickeln, aber ich will es halt nicht. Das ist halt nicht mein
das
Ding.
Das ist halt, genau. Ich
bin ja auch schon alt mittlerweile.
Also, ja, also
ich muss halt auch nicht
noch aber so eine Million wäre ja nicht schlecht.
Aber dafür ist dieser Bereich dann auch zu speziell. Das funktioniert halt auch nicht.
Okay.
So, also wenn ich jetzt, keine Ahnung was, Ja, also es gibt Bereiche, in denen man dann auch eine Million Follower bekommen kann. Dann würde sich das wahrscheinlich auch lohnen. Monetär, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie sein Gesicht in die Kamera hält, tatsächlich.
Ja, ja, und solange das alles mit Anstand zu machen ist, den Lebensunterhalt zu verdienen, ist das ja eigentlich auch ganz okay. Da muss man ja dann nicht irgendwie noch sein Publikum über den Tisch ziehen, so wie es die normalen Influencer halt machen.
Ja, ja.
Aber was ihr übrigens kaufen solltet, ich habe eine neue Pflegereihe, Genau. Es gibt jetzt nicht nur Duftkerzen, Gwyneth Paltrow Duftkerzen gibt es jetzt auch in Schwanz. So, kommen wir zum Rotwein.
Ja, so. Genau. Kommen wir zum Rotwein.
Kauer, Osterlevant.
Sehr schön. Kauer, genau. Es ist ein Rotwein, von dem ich denken würde, also Alex und ich denken würden, dass er dir auch gefallen könnte. Aha. Ja. Bei Cahors und Malbec, das ist schon irgendwie einfach eine, also ich finde, es ist so eine, es ist schon sehr besonders. Es ist, ich habe auch so eine gewisse, wie soll man sagen, so eine Liebesbeziehung zu dieser Sorte aus dieser Region. Das ist so ein bisschen wie Muscadet von der Loire. Das sind so Weine wiederum, die notorisch unterbewertet sind, finde ich.
Ein bisschen also hast du gerade geklungen, ne? Wie Wolfram. Das sind so Weine, ein bisschen unterbewertet.
Ja,
Entschuldigung.
Ja. Also Malbec ist die Rebsorte, die aus dieser Region kommt. Die war auch früher in Bordeaux recht typisch. Also sag mal, bis zur Reblauskatastrophe, da ist ja alles irgendwie neu bepflanzt worden. Dann hat man diesen Malbec so ein bisschen rausgeschmissen, weil der so ein bisschen Probleme hatte mit Spätfrösten und so. Mittlerweile hat sich ja aber durch den Klimawandel da sehr viel verändert. Das Interessante ist halt, dass der Malbec, also irgendjemand hat den Malbec mit nach Argentinien genommen und der hat sich da so gut entwickelt, dass Malbec sozusagen so ein bisschen so die sogenannte Signature-Rebsorte Argentiniens geworden ist.
Ach.
Ja. Interessanterweise im benachbarten Chile ist es Carmenère, was auch eine alte Bordeaux-Rebsorte ist, die man da auch eigentlich nicht mehr findet. Die haben sich also in Südafrika sozusagen breit gemacht und sind sozusagen Garant für gute Weine. Und Malbec im Cahors oder im ganzen Südwestfrankreich hat dann lange Zeit nicht mehr so richtig viele Leute interessiert. Und das hat sich jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren wieder geändert. Und ich sag mal, Malbec ist, also wie du jetzt selber schmecken kannst, eigentlich eine Rebsorte, die sehr fruchtig ist. Also erstmal sehr dunkel fruchtig, die aber vergleichsweise ein seidiges Tannin hat, ja. Eher so ein sinnlicher Wein ist statt eines.
Okay.
Das Bordeaux ist quasi nebenan, ja. Da ist ja eher so Cabernet mit viel Tannin, mit recht dicken Traubenhäuten, mit vielen Kernen sozusagen im Fruchtfleisch. Das sorgt halt alles für viel Gerbstoff.
Ja.
Und der Malbec hat es eigentlich nicht so.
Und ich finde aber, er hat immer noch genug für meinen Geschmack. Also, aber gut, es ist es ist eine Sache, es zu trinken. Und die andere Sache ist, es einmal komplett durch den Mund zu spülen, sodass praktisch jeder Zahn ein bisschen was davon abkriegt. Und wenn ich das mache, ist es eindeutig zu viel.
Okay, ja.
Also immer noch eindeutig zu viel für mein zartes Zahnfleisch.
Für dein zartes Zahnfleisch, ja, genau. Für dein sensibles Zahnfleisch.
Einfach nur getrunken.
Geht es, ne?
Ist mir ein Tick zu trocken, ehrlich gesagt, aber sonst.
Okay. Genau.
Nee, also, den kann ich gut trinken.
Ja? Ja.
Erstaunlich. Okay.
Das geht noch einfacher, sozusagen vom Trinken her. Die machen das gerne dort auch mittlerweile, so wie beim Beaujolais, also Maceration Carbonique, wo die ganzen Trauben unter so ein bisschen Luftabschluss vergoren werden, wo es noch fruchtiger wird mit noch weniger Tannin. Hier ist es so ein bisschen so semi sozusagen. Und also ich finde es schon sehr sexy. Ja.
Okay.
Also es sind Charlotte und Louis Perrault, die machen eben Ostalevent. Mhm. Am Lot, Lot oder Lo, ist der Fluss, der durchs Cahors fließt. Ist nicht weit von Bordeaux entfernt, also so dieser Südwesten Frankreichs, der, wo ich persönlich leider noch nie war und echt gerne mal hin wollen würde. Also das ist sozusagen so ein bisschen um die Ecke vom Périgord. Périgord ist so das bekannteste Anbaugebiet für Trüffel in Frankreich. Mhm. Und auch so ein bisschen so ein Schatzkästlein, was so klassische, traditionelle französische Gerichte auch angeht. Also gute Küche, aber eben eher so klassisch bodenständig. Also insgesamt eher so eine bodenständiges Weinbaugebiet, überhaupt mit viel Tradition, mit vielen Burgen und alten Schlössern, also okay. Alten Burgen und Dörfern und so, weißt du?
Also so wie sich Emily in Paris es vorstellen würde, dass es da auszusehen und zu sein hat.
Genau. Okay. So. Ne? Der Nils Minkmar, ne? Der hat ja einen, also ich schätze ihn ja sehr für seine Artikel. In Zeitungen.
Mhm. Hast du seinen Newsletter abonniert?
Nee, ich höre so ein bisschen seinen Geschichtspodcast irgendwie, obwohl der von der Tonqualität her so ein bisschen schwierig ist.
Aber ja, das ist, ich verstehe, ja.
Warum bitte?
Ich weiß nicht, dahinter die scheint haben, ja auch eine professionelle...
Team an Leuten und ich ging es nicht hin.
Mein Problem ist auch, ich habe so viel Achtung vor Nils, dass ich mich nicht traue, ihm zu sagen, dass er scheiße klingt.
Ja, das ist ein bisschen. Ja, blöd, mach das doch mal bitte. Haben jetzt auch so eine Abfrage gemacht, also so ein, wie nennt man das?
Weiß nicht.
Umfrage gemacht. Genau, da muss man das halt auch irgendwie reinschreiben, weil das verstehe ich wirklich nicht. Ja. Aber was auch nicht ganz so gut war,
fand ich... Sein Newsletter jedenfalls ist super, den solltest du abonnieren. Ich tue den mal in die Shownotes. Er heißt Der siebte Tag, kommt immer am Sonntag und ist so ein kleiner, nachdenklicher, feuilletonistischer Text, immer auch mit einem Buchtipp und einem Rezept, meistens mit Huhn. Das ist so meine Wahrnehmung. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich denke immer so, das ist schon wieder mit Huhn. Es ist wirklich ein toller Newsletter. Also ist auch kostenlos zu abonnieren. Also ist so ein bisschen wie bei uns. Also kriegst alles für lau, aber wäre schön, wenn du ein bisschen Kohle da lässt. Ja.
Ja, finde ich gut. Also ich respektiere ihn sehr. Ich verehre ihn auch eigentlich. Ja. Nur nicht für seinen Roman. Also Montaignes Katze.
Okay.
Also über Montaigne. Montaigne ist ja sozusagen der Erfinder in Anführungsstrichen des Essays. Also und das kommt auch aus dieser Ecke, aus dem Südwesten Frankreichs. Was wirklich eine geschichtsträchtige Region ist, aber dieser Roman ist irgendwie, finde ich, vergleichsweise daneben gegangen und vergleichsweise simpel im Gegensatz zu dem, was er sonst so schreibt. Ist ein bisschen schade eigentlich, aber also um die Ecke so ein bisschen kennenzulernen, sozusagen im Kontext Paris, wo also das zentrale Paris und das Land im Laufe der Geschichte oder zu der damaligen Zeit ist es schon ganz interessant. Mhm. So, ja, um es mal so zu sagen. Also das ist so in dieser Ecke sozusagen, spielt das viel zu einem größeren Teil, wenn es nicht in Paris spielt.
Sag mal,
weil Montaigne halt aus dieser Ecke kommt, ja.
Sag mal, kann das sein, dass wir eben gar nicht übers Essen zu Ende geredet haben? Ich habe irgendwie Gefühl...
Das kann sein.
Das Champagner will fett, das war das Letzte, woran ich mich erinnere. Das,
und Varneuf mag lieber so Flussfisch vor allen Dingen.
Ah, genau, aber also das war der Fisch. So, ja, okay.
Ja, Zander, Hecht, so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, und der Rote dann für den Fleischgang.
Ich finde schon, und das... Ich finde, es funktioniert schon sehr gut, wirklich so zu kurz gebraten. Also wenn das ist ein sehr roter Wein, finde ich. Das passt auch sehr gut noch zu rotem Fleisch. Also kurz gebratenes Rindfleisch und so. Mhm. Ja, finde ich, das ist ein guter Begleiter.
So, woran halte ich mich heute Abend schadlos? Das ist der BDB. Also den würde ich aussaufen, würde ich heute Abend saufen wollen. Mhm. Und den Garneuf? Das ist so, da willst du jeden Tag einen Schluck von trinken. Einfach ja. So, weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja.
Aber das schaffst du halt gar nicht, weil der halt diesen Säure-Kick macht am Ende. Also das ist schon, also aber das ist tatsächlich so ein Zeug, das kann man sich eigentlich flaschenweise irgendwie in den Keller stellen und also der Varneuf ist der Weißwein. Der Varneuf ist der Weißwein, den man stets offen im Kühlschrank stehen haben will.
Ja.
Der ist echt geil.
Ja, idealerweise, ja.
Ist wirklich, also, weil du hast halt alles, ne? Also du hast halt, selbst wenn du denkst, oh, ich trinke mir einen Schluck Wein und dann ist er so üppig, denkst du, ah, der war mir jetzt aber zu, ach nee, geht ja. Es ist super. Also das wäre wirklich ein Wein, den hätte ich immer offen im Schrank stehen, wenn Gäste kommen. Willst du noch einen Schluck Wein?
Ja, idealerweise, ja, stimmt. Ja. Beim Roten, also wenn du aufs Hüttenetikett schaust, dann steht da ja Maasai, das ist ja irgendwie eigentlich.
Oh ja,
Maasai. Ja, ist ja eigentlich eher ein afrikanischer Volksstamm. So,
der Volksstamm wird aber anders geschrieben.
Genau, der wird anders geschrieben, aber das ist ja das Erste, woran man denkt, würde ich sagen. Oder?
Ich jetzt nicht also, so. Also ich hatte das gesehen und habe gedacht, scheiße, wie heißt der Wein? Ach nee, der heißt gar nicht so. Und dann habe ich es wieder umgedreht gehabt, als ich das erste Mal drauf geguckt habe.
Ah, okay.
Was ist denn Maasai?
Also eigentlich kommt es, glaube ich, von Selection Maasal. Also Maasal eigentlich so ein bisschen, das ist so, wenn du von, also man kann ja Reben auf zwei verschiedene Weisen vervielfältigen. Das eine ist, das zu klonen, ja, das ist so wie eine Klonarmee bei Star Wars, ja, also du machst aus einem, machst du 1000 mit der gleichen Genetik.
Ach, guck an.
Ne?
Das, was wir Maasai nennen, also M-A-S-S-A-I,
ja.
Heißen in Frankreich Maasai. M-A-A-S-A-I, Trema.
Deswegen auch der doppelte Punkt auf dem I. Das ist ja eine Betonung, ne? So wie Citroën.
Citroën. Ja. Citroën, was ich im Deutschlandfunk noch nie ordentlich habe aussprechen gehört.
Also der Nils Minkmar, der könnte das.
Der könnte das, aber der klingt so schlecht.
Das stimmt. Und der redet ja auch nicht auf dem Deutschlandfunk. Ja, also Maasai und Maasal. Also Selection Maasal ist der Gegensatz zu dieser Klonarmee aus Star Wars. Da nimmt man idealerweise sozusagen von den besten Stöcken, die man so im Weinberg selektiert hat, alte Stämme, unterschiedliche Genetik, nimmst du ein Stückchen von weg und machst daraus neue. Ja, also stellst du einfach ins Wasser und dann.
Einen Ableger nehmen, wie die Mutter immer gesagt hat.
Danke. Ja, einen Ableger nehmen.
Ableger nehmen, genau. Ja.
Ist viel aufwendiger natürlich als diese Klonarmee, aber du, und das ist ja tatsächlich im Weinbau ein großes Problem, weil die seit 100 Jahren, 150 Jahren eben diese Klone nehmen, dass das Ganze ja immer weiter verarmt. Ja, du hast irgendwie.
Ja, klar.
Also ist ja wie bei Bananen. Ja, du hast ja halt nur noch eine quasi eine industriell angebaute Bananensorte, nämlich die Cavendish.
Ja.
Die hat jetzt ein Virus bekommen vor ein paar Jahren. Ja, und es gibt sozusagen überhaupt keine Alternative mehr dazu. Das heißt, diese Bananen, die Bananen sterben dann irgendwann aus, weil es halt dieser Virus halt alle Cavendish-Bananen betrifft. Und das Gleiche könnte quasi beim Wein passieren, weil es manche Weinsorten, also Rebsorten eben auch sehr virusaffin sind. Also Pinot zum Beispiel, der nimmt gerne Virus. Andere weniger. Aber wenn nicht Leute sich damit beschäftigen würden, dass sie versuchen, die alte Genetik eben über diese Selektion Maasal irgendwie zu vervielfältigen, dann hätten wir das Problem eben auch.
Was ich ganz interessant finde, und ich finde, da kann man auch, auch Rückschlüsse auf den Charakter der Hosts dieser Sendung ziehen. Als du über Degeneration durch ständiges Klonen geredet hast, bist du auf die Cavendish-Banane gekommen. Ich auf die Habsburger. So, wer ist jetzt hier der Lookist?
Sehr witzig.
Ja, also okay. Aber das war ja nun auch wirklich, was die mit ihrer Unterlippe gemacht haben. Das ist ja nicht
ja, das ist auch nicht feierlich.
Das war wirklich nicht feierlich. Sehen die eigentlich heute noch so aus, die Nachkommen? Oder haben die zwischenzeitlich den Genpool aufgefrischt?
Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, also wahrscheinlich wissen die es heutzutage auch besser.
Das, ja, doch. Das, ja.
Und es ist halt auch nicht mehr so entscheidend, irgendwie innerhalb dieser Zirkel zu heiraten, weil sie ja eh keine Macht mehr haben in der Form,
doch, haben
wie sie
die
damals hatten. Aber nicht so, wie sie damals hatten.
Nee, die ist anders, aber die haben sie immer noch, da bin ich fest von überzeugt.
Ja.
Ja, dann haben wir es. Ich habe nichts, ich habe keinerlei Restaurantempfehlung. Ich war nämlich nicht unterwegs, ich war nicht essen, gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Gastro-Tipp. Ich überlege gerade, habe ich einen Gastro-Tipp?
Nee. Oh doch, ich war tatsächlich am Donnerstag essen. Im Meisenheimer Hof. Meisenheimer Hof ist in Meisenheim.
Ach.
An der Nahe.
Also das hätte aber auch deutsches genauso gut,
Weinbaugebiet ist.
Genauso gut im Prenzlauer Berg sein können, weil
ne,
da gibt es auch die Schwarzwaldstuben hieß der Laden, wo ich früher häufiger war. Also
so. Es ist ein sogenanntes Romantikhotel und Restaurant in Meisenheim. Ja. Und
ist es denn auch romantisch?
Ja, das hat schon, also der ganze Ort, also der Kern dieses Ortes hat schon was Romantisches und damit auch sozusagen dieses historische Gebäude.
Es die Webseite ist räudig.
Ja, ist ein bisschen räudig, aber wirklich, ich war sehr angetan.
Okay.
Ja, von verschiedenen Aspekten. Also erstmal, die Leute dort waren sehr nett. Das ist ja nicht Gott gegeben, ja. Also
ja,
nett
leider.
Nett und zugewandt und auf eine Art und Weise, also ich sag mal auf Augenhöhe. Also du kommst rein und die Leute stehen nicht über dir sozusagen jetzt als Koch oder Sommelier oder sonst irgendwas, sondern auf Augenhöhe. Das heißt, es ist irgendwie eine Form von Herzlichkeit.
So. Man nennt das gastfreundlich. Das sind gute Gastgeber.
Danke, genau.
Also das ist doch genau. Das ist ja eigentlich.
Ja,
das
ist, aber es ist ja schon fast selten.
Das ist korrekt, ja. Es ist fast selten, aber eigentlich ist ja das Kerngeschäft, Gastgeber zu sein. Wenn
Sollte
du ein guter Gastgeber bist, dann kannst
Läuft
du auch,
der Laden.
Dann kannst du auch, dann brauchst du keine fancy Speisen und Fine Dining.
Nein,
und sowas.
Nein, dann läuft der Laden und das ist auch wie, also wenn mir Leute erzählen, so wie Präsidenten von der Hotellerie und
Dehoga, genau.
Diese Leute. Wenn die mir erzählen, dass das Gastgewerbe in Deutschland ein Problem hat, dann sage ich denen, ja, das stimmt, aber das liegt nicht an der Politik. Und das liegt auch nicht an der Mehrwertsteuer. Das liegt an den Leuten, die das machen, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Weil ich kenne wirklich genügend Restaurants, wo es sehr gut funktioniert und ich weiß auch, woran es liegt, nämlich genau daran. Ja, die sind ganz gastfreundlich, die sind auf Zack und so ist es beim Meisenheimer Hof auch.
Okay, super.
Sehr schön ist, also du schlägst die Karte auf und das erste ist das vegetarische Menü, das zweite ist das klassische Menü, finde ich schon mal ganz interessant eigentlich. Mhm. Jeder Gang dieses Menüs hat einen Preis. Das heißt, du merkst, du kannst im Prinzip mischen, wie du willst. Dann gibt es nochmal à la carte und so. Also du kannst dir dein Menü, also du kannst eine Menüfolge nehmen. Du kannst sagen, okay, ich nehme vier Gänge klassisch oder fünf Gänge vegetarisch. Aber du kannst es total mischen, wie du willst. Dann gibt es eine Weinkarte, die natürlich, also weil es Ananah ist, sehr viele Nahe-Weine hat, die aber, was ich super finde, sehr viele 0,375er Flaschen hat, also halbe Flaschen.
Es gibt Chartreuse Swizzle, das ist Sorbet von Flugananas mit Falernum. Das ist geil, das will ich sofort haben.
Aber ich finde, wir waren zu zweit und einer ist gefahren. So.
Ja.
Und wenn du jetzt 0,375 trinkst, dann funktioniert das. Und dann haben wir noch ein Glas über Coravin, das ist ja dieses Ding, wo du aus einer geschlossenen Flasche durch einen Korken abzapfst.
Aha.
Haben wir noch getrunken. Das
Warum
haben die
macht
auch.
Man das?
Naja.
Hält länger.
Naja, weil du damit anbieten kannst, dass du von teuren Flaschen, von denen du jetzt keine 0,75er kaufen würdest, aber gerne mal ein Glas trinken würdest, dieses Glas dann auch trinken kannst. Weil dann sagen die, okay, also wir hatten irgendwie ein Bordeaux von 97 war das, glaube ich, mhm. Den wir dann, von dem wir dann halt einfach ein Glas genommen haben. Ja, davon hätten wir jetzt keine Flasche genommen. Aber das war ein gereifter Bordeaux und das kannst du halt dann machen. Die machen ja dann Argon-Gast sozusagen auf den Wein, der hält sich dann ein paar
ist
Wochen.
Das, ist das diese Anlage, die Moissonnier in Köln auch hat?
Ja, es gibt Anlagen oder es gibt halt was mit so einem feinen, das ist dann Coravin, mit so einer feinen Nadel, die
stößt. Ach so, ein Gerät praktisch zum Mitnehmen.
Ein Gerät,
also verstehe.
Was du auf die Flasche setzt.
Ja, nee, Moissonnier hat Nadel, ja so eine riesige Batterie, ne? Der hat ja irgendwie 20 Flaschen auf irgendwie Stickstoff oder sowas.
Genau, das geht auch und das ist halt im Prinzip das Gleiche, nur dass du halt wirklich eine einzelne Nadel durch den Korken schießt. Ein Glas abzapfst und im Gegenzug sozusagen aus einer
Patrone dann da.
Aus einer Patrone, genau, das Argon-Glas.
Das,
genau,
das ist aber auch was, das kauft gut. Man sich nicht für zu Hause, oder? Weil eigentlich ist cool.
Nee, für zu Hause machst du das nicht. Aber nee, für zu Hause machst du es nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen Quatsch.
Wahrscheinlich zu teuer auch. Aber eigentlich will man sowas ja haben. Also es wäre doch total gut zu sagen, ich trinke jetzt von dem Verneuf ein Glas und stell den ein Jahr weg.
Ja, so ein Jahr würde ich es vielleicht auch nicht machen, okay. Aber so ein paar Wochen oder vielleicht 2-3 Monate funktioniert das, glaube ich, ziemlich gut. Und das dritte, was ich ziemlich gut, also 0375er, Coravin, das dritte, wenn mir Leute zu allen Gängen einen Löffel mit dazulegen. Das finde ich super. Weil ich,
für Sösken?
Also ich bin ein Löffelkind,
genau, ja,
für Sösken. Für Sösken, genau.
Also ich esse alles mit Löffel, wenn ich unbeobachtet bin.
Wenn es geht, ja. Genau. Aber allein für die Soße, ja. Also wir hatten, also ich hatte irgendwie Reh, so, ja. Und dann eine schöne Jus dazu. Und normalerweise bleibt die Jus dann auf dem Teller. Oder ich frage, haben sie vielleicht nochmal einen Löffel? Aber Leute, die mir einfach einen Löffel dazulegen, das finde ich einfach total gut.
Ja,
das
ist so
aufmerksam.
Bei allen anderen lecken wir zur Strafe den Teller ab.
Ja.
Und grunzen dabei.
Die machen sich ja Mühe mit der Soße. Und ich finde Soße großartig, ja. Mhm. Und dann einfach einen Löffel mit dazu zu legen, finde ich toll.
Ja, absolut. Also die Preise sind toll. Ja, also ich meine, das größte Menü.
Ich bin sehr glücklich aus diesem Laden rausgegangen, muss ich sagen.
Ja. Größte Menü kriegst du mit 8 Gängen. 8 Gänge? Und was, wenn man das so liest, Reh aus dem Sohnwald und so weiter, das ist jetzt, also ich glaube nicht, dass, also von 8 Gängen werden wahrscheinlich 2 Leute satt. Das kostet 169 Euro, also 170 Euro für 8 Gänge, das ist nicht viel Geld. Das ist viel Geld, aber nicht für 8 Gänge.
Ja.
4 Gänge kosten 119 Euro. Ah, dann ist 8 Gänge sogar wesentlich billiger. Vegetarisches Menü haben wir auch. 7 Gänge vegetarisch, 119 Euro. Ey, das ist nicht teuer.
Nee, ich finde es auch. Also es ist das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja.
Jetzt müsste man nur noch einen Grund haben, nach Meisenheim zu kommen, ne? Was sind da die nächstgrößere Stadt eigentlich?
Bad Kreuznach.
Okay. Hätte ich jetzt auch keinen Anlass.
Nee, also wenn man jetzt nicht weintechnisch unterwegs ist, also ich meine, da sind ja ein paar der berühmten Weingüter, Dönhoff, Emrich Schönleber, Schäferfröhlich und so weiter. Aber ansonsten ist es tatsächlich jetzt nicht so. Also wüsste ich jetzt auch keinen Grund.
Ja, okay, dann halt wieder Trattoria Toscana auf der Ecke. Was soll es?
Es gibt in der Ecke, gibt's glaube ich, also für Leute, die interessiert sind an Geologie und an Gestein, da gibt's glaube ich viel. So. Ja.
Okay, Geologie also so. Finde ich toll, aber ich bin kein Geologe, darum stehe ich meistens vor so Steinformationen und denke mir, schade. Schöne Steine haben sie hier. Naja. Ja. Dann gehen wir jetzt nach Hause, würde ich vorschlagen.
Ja, würde ich auch sagen. Wir werden im Januar und Februar ein bisschen was machen mit dem Sebastian Schütz von Weiß Rot Rosé aus Würzburg. Hatten wir auch schon mal. Im Februar machen wir Weine, die er mit verschiedenen Weingütern zusammen gemacht hat. Also sozusagen, die heißen Chateau Schütz. Also Eigenabfüllung sozusagen. Und im Januar gucken wir mal.
Okay, nächste Sendung am 28. Januar. Und was wir da trinken, das findet ihr entweder im Blog zur Sendung vrindt.de oder bei Christoph originalverkork.de oder irgendwo auf unseren Mastodon-Feeds, weil da ich sag das Wort nicht. Da vertwittern wir unsere Sachen auch. Ich sag nicht, was ihr wollt, dass ich sage. Das sage ich nicht.
Nee. Das,
so nee, nicht, das wollen Freunde. Wir auch das ist, nicht. Das ist total lustig. Hahaha, ja, war einmal lustig, aber nicht nochmal.
Nee,
ist gut jetzt. Das heißt jetzt Tweet. Ich finde, das sollte sowieso zu Twitter umbenannt werden. Also versucht doch gerade irgendwie so einen Trupp, weil Elon Musk hat ja die Marke brach liegen lassen. Und da gibt es anscheinend gibt's irgendwie Gesetze, wo du die dann kriegen kannst. Es gibt gerade so ein paar Typen, die versuchen, Twitter wieder Twitter zu machen.
Genau. Ja, das wäre schon super.
Und im Moment sammeln die halt so hier, ja, kannst du auf die Warteliste, dann ist auch dein neuer Twitter-Handle ist dann noch nicht weg. Und da sammeln die jetzt natürlich erstmal fleißig E-Mail-Adressen und sowas, die dann, wenn du in die USA einreisen willst, auch überprüft.
Klar, aber ich meine, wer will schon noch in die USA einreisen?
Oh, ich kenne jede Menge Leute. Ich kenne echt jede Menge Leute, wo ich auch immer denke, ja, okay, wenn ihr meint, dann...
Was wollten die da?
Ja, frage ich mich auch gerade. Kann man ja noch ein bisschen warten, bis da die Verhältnisse ein bisschen besser sind. So.
Ja, ich finde auch. Also, ich meine, ich würde auch gerne mal, ich war ja nur in US-amerikanischen Weinbaugebieten.
Ich würde auch gerne mal in New York. Aber es muss
jetzt auch...
New York ja, angucken und so, Neuengland, klar, aber war es das halt nicht. Also ich werde viele Länder und einfach Orte warten. Auf der Welt nicht gesehen haben, wenn ich ins Gras beiße, früher oder später. Mhm. Ja. Christoph, vielen Dank für dieses Jahr.
Ich danke dir. Das war jetzt unser 13.
Unser 13. Jahr, meine Fresse.
Krass, oder?
Ja.
Bin ich auch.
Lieber Chat, danke fürs Live-Mitspielen. Liebe Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit. Allen, die irgendwie zuhören und auch den anderen auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die neben mir draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Pfund in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.